Gegnerbild ist immer ein Wir gegen die und das schweißt ungemein zusammen. Es gibt ja diesen Ausdruck Skin in the Game, also ne, auch viele Unternehmen haben ja den Anspruch, dass die Führungskräfte noch den eigentlichen Job machen, den sie führen. Aber das heißt, dass auch das Management schon nicht verstanden hat, dass Führung jetzt der neue Job ist. Als Führungskraft, ey, es tut mir leid, ihr braucht diesen Skin in the Game nicht mehr, weil euer Job ist jetzt, eine Umgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter gut arbeiten können.
Stellen Sie sich vor, Sie treffen gerade die richtige Entscheidung und niemand in Ihrem Team versteht das. Willkommen bei Tragweite. Ich spreche im heutigen Interview mit dem Organisationsberater und ehemaligen Militärpsychologen Alexander Deppner. Seine These: Verhalten ist aus Sicht der handelnden Personen nie irrational, auch wenn es von außen gerne so aussieht. Wir sprechen über Feindbilder als Führungsinstrument, über Skin in the Game. Und warum sich ausgerechnet die erfahrensten Geschäftsführer in Architektur- und Ingenieurbüros beispielsweise so schwer tun, sich aus dem operativen Tagesgeschäft herauszuziehen. Ein Gespräch, das Ihren Blick auf Führung verändern könnte. Viel Spaß.
Tragweite: Führung und Transformation in Planung, Bau und Infrastruktur. Der River State Executive Search Podcast mit Christian Kaya.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tragweite-Folge. Ich habe heute im Interview zu Gast den Alexander Deppner. Hallo Alex, freut mich, dass du da bist.
Ja, freut mich auch hier zu sein. Hi.
Alex, du warst Soldat, du hast eine Offizierslaufbahn gemacht bei der Bundeswehr, du warst 13 Jahre Offizier bei der Bundeswehr, hast bei der Bundeswehr Psychologie studiert in Hamburg und hast 1,5 Jahre oder rund 1,5 Jahre auch noch in der militärpsychologischen Forschung gearbeitet und auch seit 2022 zunehmend selbstständig, freiberuflich dich als psychologischer, ja, Unternehmensberater, Organisationsberater, ja, dich aufgebaut und bist jetzt seit einem Jahr, kann man sagen, oder seit diesem Jahr ganz offiziell voll, quasi mit voller Kraft in diesem Bereich tätig, ne? Als ich deinen Werdegang gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, was bei so vielen Jahren Bundeswehr und dann auch noch als Führungskraft, was kann man bei der Bundeswehr als Führungskraft lernen, das relevant und interessant ist für die freie Wirtschaft?
Ich glaube, weil ich kürzlich auch in einem Gespräch gesessen habe, wo eine ähnliche Frage kam, ich glaube, dass die Bundeswehr einen sehr abgetrennten, also einen sehr, sehr abgeschlossenen Bereich liefert, um sich auszuprobieren als Führungskraft. Grundsätzlich ist es natürlich ein hierarchisches System und es ist, das ist ja bekannt, wir haben kein Produkt, was wir verkaufen. Das heißt, die finanzielle Seite ist sehr weit im. Braucht wenig Beachtung. Also natürlich brauchen wir, ne, wir brauchen Material, wir brauchen auch Munition und das müssen wir anfordern. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn die Kontingente da sind, dann bekommen wir das. Und das heißt, wir haben keinen preislichen Druck, wir haben keinen Kunden, der uns drückt, wir haben bestimmte Anforderungen, klar, aber wir sind halt irgendwie abgeschlossen. Und das bedeutet, in diesem abgeschlossenen System kannst du eine ganze Menge ausprobieren und kannst testen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das Ganze in einem sehr streng hierarchisch sortierten System, also die Rahmenbedingungen sind sehr klar. Und gerade als Psychologe dann in einer Führungsrolle zu sein, bedeutet, ich kann viele Tests fahren. Ich kann mal schauen, okay, was passiert, wenn ich jetzt sehr autoritär, sehr dominant auftrete? Was passiert, wenn ich mal die Leinen sehr lang lasse und einfach mal die Mitarbeiter, in dem Fall Soldaten, machen lasse? Wie baue ich Mitarbeiter auf? Wie entwickle ich die? Was passiert, wenn ich zu viel Leine lasse? Also wann kippt das Ganze auch? Auch mal spannend zu sehen, wenn dann so die eigene Führungsrolle auch mal angegriffen wird und sich da mal auszuprobieren und zu sehen, wie verhalte ich mich da? Wie fange ich das wieder ein und wie bringe ich das Ganze wieder in die richtige Richtung? Und ich glaube, das ist wenn man das Ganze bewusst angeht, ein sehr gutes Spielfeld, um ja, sich auszuprobieren. Ich glaube, dass innerhalb solcher Organisationen man auch die Möglichkeit hat, dort Fehler zu machen, weil am Ende des Tages ist nur eine Sache wichtig und das ist die Auftragserfüllung. Und daran wird alles gemessen und daran wird auch die Führungsleistung gemessen. Und die Auftragserfüllung ist eigentlich auf allen Ebenen sehr, sehr präsent. Also egal, ob es die Führungskraft ist oder die Soldaten selber, die wissen alle, okay, wir müssen, also Hauptsache, wir erledigen das, was wir als Aufgabe haben. Und das heißt, selbst wenn die Führungskraft irgendwie Mist baut, richtig Mist baut oder auch unangesehen, also nicht gern gesehen ist und alle eigentlich gegen sie arbeiten wollen, weiß jeder, ah ja, trotzdem müssen wir den Auftrag erfüllen und jeder gibt sein Bestes. Und das heißt also, man hat da ein schönes Spielfeld, um auf der menschlichen Ebene mal eine ganze Menge zu testen, Fehler zu machen, daraus zu lernen und daraus besser zu werden.
Das heißt, es hört sich so ein bisschen an wie Führung unter Laborbedingungen. Also ein bisschen mit einem sehr starken Fokus, weil man einfach viele Bereiche weglässt, also sozusagen nicht komplett ignorieren kann, aber nicht so stark berücksichtigen muss. Ne? Also es wird dadurch intensiver. Und ja, und du hast ja auch viele Jahre, ne? Also weit über 10 Jahre dort Erfahrung gesammelt. Das heißt, das war jetzt dann auch ein nicht nur ein breites Lernfeld, sondern auch ein langes Lernfeld, zeitlich gesehen. Ja. Genau.
Ja, wir das haben stimmt, es, also, ja.
Sag
gerne. Das stimmt, manchmal muss ich ein bisschen gucken, dass die Sozialisation, die ich da erfahren habe, nicht so, nicht, ne, dass ich da ein bisschen auch neue Faktoren mit reinbringe, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Ja, führen unter Laborbedingungen. Ich würde es fast so nennen, aber ich glaube, wenn man jetzt noch im aktiven Dienst ist, dann sieht man das vielleicht manchmal ein bisschen anders. Es gibt eine ganze Menge von Faktoren, die trotzdem reinbrechen und die Standardthemen, die wir in der Führung auch immer wieder sehen, plötzliche Kursänderungen oder ungeplante Dinge oder Dinge, die schlecht geplant sind oder Führungsebenen, die unklar arbeiten, das haben wir genauso. Also das gehört in dieses Labor mit rein. Ja.
Und ich denke mal, die ergänzenden Faktoren, die dann in der freien Wirtschaft dazukommen, die werden dir dann ja in deinem Beratungsgeschäft dann ja auch von Kundenseite ja auch gespiegelt und die kommen ja dann auch, sage ich mal, sukzessive immer mehr mit dazu. Als wir uns kennengelernt haben letztes Jahr, habe ich gedacht, das finde ich super spannend, wenn jemand eben aus dem militärischen Kontext und dann noch als Psychologe sagt, okay, ich übertrage jetzt diese Erfahrung, dieses Wissen. Und du warst auch noch dann in der Forschung, ne? Jemand, der dieses Wissen in die freie Wirtschaft überträgt. Und wir haben uns ja auch jetzt schon ein paar Mal unterhalten in der Zwischenzeit. Und eine These, die du aufgestellt hast, die fand ich ganz besonders spannend. Du hast nämlich gesagt, bezogen auf das menschliche Verhalten, das Verhalten einer Person erscheint der Person, die sich selbst eben so verhält, immer logisch. Und wenn man aber von außen das Verhalten sieht, als entweder Beobachter oder Betroffener, dann sieht man das nicht unbedingt immer auch als logisch, sondern man denkt, wie kann man denn so sich so irrational verhalten, so dumm, ja? Und du sagst, nee, aber aus der Innenperspektive ist es immer logisch. Und bevor wir da ein bisschen in die Erklärung reingehen, hast du da ein ganz konkretes Alltagsbeispiel, wo man so eine These dann auch ja erkennen kann?
Lass mich mal kurz überlegen. Also ein Alltagsbeispiel für diese Situation. Ich glaube, es gibt, also jede Alltagssituation baut sich genauso auf. Jedes Gespräch baut sich eigentlich so auf. Ich glaube, ich mache erstmal kurz einen Ausflug in diese, warum nehme ich denn überhaupt meine eigenen Entscheidungen so wahr, also logisch wahr. Und dann wird uns, glaube ich, sicherlich klar, warum das in jeder Alltagssituation so auftaucht. Es ist nicht nur so, dass wir unsere eigenen Entscheidungen und unser eigenes Denken als positiv oder als korrekt, als logisch wahrnehmen, sondern wir müssen das sogar, weil wir sonst nämlich dauerhaft im Zweifel leben würden. Also wenn ich anfange, meine eigene Denkart immer zu bezweifeln, immer anzuzweifeln, dann verhalte ich mich auf eine Art und Weise und denke aber, dass dieses Verhalten falsch ist oder vielleicht falsch sein könnte. Ich hinterfrage also jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Gedanken, den ich habe. Und in der Psychologie spricht man dann von einer kognitiven Dissonanz. Also ich tue etwas, aber denke, das passt irgendwie gar nicht zu mir. Und das ist hochgradig belastend für den gesamten Denkapparat. Also es fordert sehr viel kognitive Kapazität, diesen Zustand zu haben, der kognitiven Dissonanz. Und wir sind bestrebt, das Gehirn ist bestrebt, extrem effizient zu arbeiten. Es versucht, solche Dissonanzen abzubauen und im Zweifel dann zu füllen mit irgendwelchen wirren Erklärungen. Ich habe recht oder der andere ist schuld oder manchmal ist vielleicht auch was Religiöses, das muss so sein oder das Gehirn sucht automatisch quasi Gründe dafür, mein eigenes Verhalten zu begründen und als richtig zu bezeichnen, weil ansonsten habe ich diese kognitive Dissonanz, das kostet extrem viel Kraft und extrem viel Kapazität und das Gehirn soll oder will effizient arbeiten. Das ist also die Innenperspektive der einzelnen Person. Das heißt, wenn ich in jede Alltagssituation reingehe, habe ich das Individuum, was davon überzeugt ist, das, was ich getan habe, das, was ich mache und das, was ich fühle, ist richtig. Mhm. Im Grundsatz. Ja, natürlich gibt es auch Situationen, wo das nicht so ist, aber wir bleiben jetzt erstmal so. Mhm. Und dann kommt die andere Person dazu, die genau das Gleiche denkt. Mhm. Und die genau die gleichen Bestrebungen hat. Ich möchte effizient arbeiten, ich will die kognitive Dissonanz vermeiden, also fülle ich alle meine Dinge mit Rechthaberei. Jetzt kommen hier zwei Parteien aufeinander, die beide Recht haben wollen. Und wenn ich in ein Gespräch reingehe, in dem ich Recht haben will, dann kann ich da schon kaum Einigung erzielen. Weil egal, was der andere sagt, ich will weiterhin Recht haben. Daraus entstehen eine ganze Menge an Konfliktpotenzial. Also das ist so die Situation, die wir halt in allen möglichen Situationen vor uns haben. Das kann beginnen beim Alltagsgespräch an der Kaffeemaschine. Und da ist es okay, weil Reibereien sind auch gesund. Man lernt sich kennen, man schärft den Charakter so ein bisschen. Alles gut. Aber das kann natürlich auch auf die Führungsebene gehen. In dem Moment, wo dann die Führungskraft irgendeine Entscheidung trifft, wir schaffen heute oder in Zukunft das Stundenkonto wird ab jetzt anders geführt oder so. Der begründet für sich diese Entscheidung mit Logik, mit das muss so sein, mit wir müssen einsparen oder was auch immer. Also der wird ganz, ganz viele Gründe dafür haben. Und die Mitarbeiter, die haben eine Änderung plötzlich vor sich und die begründen natürlich ihre Denkart auch für sich und wollen auch Recht haben. Und da ist es ganz logisch, dass in jedem dieser Situationen Konfliktpotenzial herrscht und dass da Parteien halt wirklich aufeinandertreffen.
Du hast gerade was sehr Spannendes gesagt, finde ich, nämlich, dass wir aus oder unsere Gehirne, sage ich jetzt mal, oder wir als Gesamtorganismus aus Effizienzgründen das versuchen zu vermeiden und zu verringern. Und natürlich, Effizienz heißt ja, ne, möglichst Energie sparen auch oder mit wenig Energie möglichst viel erreichen. Das heißt, also ich würde das mal so für mich jetzt auch mal so übersetzen, in sich selbst zu hinterfragen, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen, ist erstmal energieraubend und anstrengend. So, ne? Und insofern schon mal eine Mehrinvestition, wenn man jetzt mal so von dieser Ressourcenseite her geht. Also wenn mich jetzt jemand nötigt, mein Verhalten zu reflektieren, dann ist das eine Energieausgabe, die nicht eingeplant war. So, ne, könnte man sagen. Das ist ja schon mal, das heißt, man kann sich Reflexion nur bis zu einem gewissen Grad leisten. Ne? Also man kann sich das nur so leisten. Also ich stelle jetzt mal so eine Begleitthese vielleicht dann auf. Also wir können da gleich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber das heißt, nur mal angenommen, es kostet Energie zu reflektieren, also habe ich nur eine begrenzte Anzahl an, ich habe nur begrenzte Ressourcen. Das heißt, ich muss genau überlegen, an welchen Stellen ich wirklich reflektiere und wo ich sein lasse. Ne? Also das ist das eine. Und das zweite, damit einhergehend, sehe ich, wenn die Ressourcen erschöpft sind, wenn ich quasi auf einem niedrigen Energielevel bin, dann ist es mir in gewissen Situationen gar nicht möglich zu reflektieren und aus diesem Modus rauszukommen. Dann ist ja quasi, dann wäre Shutdown, also Game Over. Das heißt, es gibt Situationen, wo mit einer erschöpften Ressource oder mit erschöpften Ressourcen man gar nicht anders kann, außer an seinem Verhalten festzuhalten. Ist das beides soweit auf diesem Modell richtig oder?
Es trifft es ziemlich gut. Zum ersten Punkt, also wir versuchen zu vermeiden, es gibt keinen Shutdown in dem Sinne, sondern der Fokus wird kleiner. Also grundsätzlich zum Aufbau, wir haben das bewusste Denken hier vorne im Gehirn, also im präfrontalen Kortex, und das ist das, was am meisten Energie kostet im Gehirn. Wenn wir den betreiben, wenn wir bewusst über etwas nachdenken, dann kostet es am meisten Energie. Das merkt man auch im Alltag. Also wenn ich jetzt Auto fahre, dann bin ich im Standardmodus, dann das kostet mich jetzt nicht viel. Wenn ich aber bewusst darüber nachdenke, welche Route ich nehmen soll zum Beispiel, dann muss ich mich ja schon darauf fokussieren, darauf konzentrieren. Also man kann es merken und man kann es auch messen, weil einfach da vorne ganz, ganz viel Energie hinläuft und es ist jetzt keine Energie, sondern es ist Zucker, es ist Blutfluss und also das ist wirklich das, was verbraucht wird. Mhm. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, je höher die Stressbelastung quasi ist, desto schwieriger ist es, in dieses bewusste Reflektieren zu kommen. Und das ist hundertprozentig richtig. Deswegen versuchen wir, also deshalb ist betriebliches Gesundheitsmanagement echt ein Thema, weil wir dadurch erreichen, dass die Leute bewusster reflektieren können. Und das ist, glaube ich, was sich in der Arbeitswelt auch geändert hat in den letzten vielleicht 50, 60 Jahren. es gab Zeiten, in denen das nicht so notwendig war, dass bestimmte Mitarbeiter oder bestimmte Führungsebenen so bewusst über bestimmte Themen reflektieren müssen. Mittlerweile ist nahezu jeder Job so viel von Flexibilität und auch Kreativität geprägt. Ich war mal bei einem Vortrag von Hermes, also einem Lieferanten, und die haben gesagt, also jeder Zusteller hat 9 Apps auf seinem Handy, um Pakete zuzustellen. Das ist schon viel. Also das kann man jetzt nicht mal eben mit, ich gehe dahin, leg das dahin und verschwinde wieder, sondern der muss halt da was bedienen. Wenn der jetzt massiv im Stress ist, und ich glaube, die sind schon gut im Stress, dann wird sein Fokus immer enger. Und das heißt, das Arbeitsgerät muss sehr, sehr stressresistent gebaut sein, damit der seinen Job richtig machen kann. Oder ich setze eben anders an, ich reduziere den Stress oder zeige den Leuten, wie sie mit Stress richtig umgehen können. Und dann gehen wir wieder in Richtung von betrieblichem Gesundheitsmanagement, gesunder Führung, entsprechenden Erholungsphasen und so weiter. Ne? Also das ist die Möglichkeit, wie man das so ein bisschen wieder abfangen kann, abfedern kann, um eben zu erreichen, dass der Mensch überhaupt, der Mitarbeiter, bewusst, kreativ, reflektierend über seine Tätigkeit nachdenken kann.
Das heißt aber auch, also dieser Zusammenhang, hohes Stresslevel, niedrigere Reflexionsfähigkeit, heißt aber ja auch, hohes Stresslevel, mehr Konfrontationen. Ne? Also wenn eben dann 2 Rechthaber oder 2 gestresste, nicht reflexionsfähige Menschen dann zusammen aufeinandertreffen, das heißt, dann steigt natürlich da auch das Konfliktpotenzial. Aber vielleicht können wir an der Stelle mal kurz nochmal so auch, sag ich mal, aus der psychologischen Sicht einhaken. Warum ist es denn so schwer von außen, also als sozusagen Beteiligter oder Betroffener, das zu akzeptieren, dass auf der anderen Seite ist es quasi nur das eigene Recht haben wollen und die eigene Effizienz, oder gibt es noch weitere psychologische Gründe dafür, warum es so schwer ist, das ja aus das irrational scheinende Verhalten von anderen Menschen zu akzeptieren oder zu ertragen?
Stell dir mal vor, du bist in so einem Konflikt, du bist in so einer Situation, wo du eine andere Meinung hast als dein Gegenüber. Was ist dein präsentester Gedanke in dem Moment?
Also ich fühle ja, sag ich mal, wenn ich betroffen bin, dann fühle ich ja meine eigenen Interessen irgendwie gefährdet. Also ich will ja etwas durchsetzen, ich will etwas haben, oder in irgendeiner Form habe ich ja ein Interesse in den meisten Fällen, wenn man in Interaktion ist. Und dieses Interesse wird ja gefährdet oder bedroht oder in seiner Erfüllung bedroht, wenn mein Gegenüber das nicht versteht, nicht einsieht, eine andere Meinung hat eben. Insofern geht es ja dann, wenn man es mal ganz krass sieht, also es kann um meine Existenz gehen oder zumindest um einen Teil davon, und das kann ich sehr schwer akzeptieren, dass meine Existenz bedroht ist. Also jetzt mal so gesprochen.
Mhm. Ja, du triffst genau den Punkt. Denn also du sagst, meine Interessen sind in Gefahr. Mir wird etwas weggenommen quasi, oder mir kann etwas weggenommen werden, meine Existenz ist bedroht. Und das heißt, das Grundbedürfnis, was dahinter steckt, ist Sicherheit. Und Sicherheit ist ein sehr, sehr, also es gibt diese Bedürfnispyramide, und Sicherheit ist sehr, sehr ganz weit unten. Das kommt, also es gibt Essen und Trinken, und dann kommt Sicherheit, dann kommen Zielerreichung und so weiter. Und oben steht dann die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung kannst du nur dann als Ziel haben, wenn die ganzen anderen Bedürfnisse erfüllt sind. Wenn jetzt also du in einem Gespräch bist und deine Sicherheit, dein Bedürfnis nach Sicherheit ist bedroht, dann weißt du, wo du gerade in deiner Bedürfnispyramide stehst. Und in dem Moment, in dem wir in eine Konfrontation gehen, ist eben genau diese Sicherheit bedroht, und das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen, jemand hält mir eine Waffe an den Kopf oder der Säbelzahntiger steht vor mir, und ich stehe vor 100 Leuten und bin aufgeregt. Also Gefahr ist Gefahr. Sicherheit ist Sicherheit. Und es ist egal, ob da jetzt eine Person vor mir steht oder 1000. Das Gehirn realisiert nicht schätzt diesen Unterschied nicht korrekt ein. In dem Moment, wo eine Gefahr als Gefahr wahrgenommen wird, ist sie existenziell. Und das ist eben auch der Grund, warum wir dann so greifen, warum wir dann so krallen und versuchen, auf unserer Meinung zu beharren, Recht zu behalten. Und da ist es schwer rauszukommen, tatsächlich.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von meinem Arbeitgeber Riverstate. Wir bei Riverstate sind eine Personalberatung mit über 40 KollegInnen in ganz Deutschland und auch in Polen. seit über 10 Jahren fokussiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Bau, Handwerk und Infrastruktur. Besuchen Sie uns gerne auf riverstate.de. Okay, wenn ich als Führungskraft meinen Mitarbeitenden oder meiner Mitarbeiterin zum Beispiel sage, okay, bitte mach dieses Projekt bis nächste Woche Freitag fertig. So, und dann höre ich dann als Antwort, das kann ich nicht, weil ich habe noch hier 3 andere wichtige Projekte zu tun oder ich habe schon längst Urlaub geplant oder ich bin auf Dienstreise nächste Woche, wie auch immer. Es kommen irgendwelche Argumente. Und was passiert psychologisch, wenn ich merke, innerlich, ich habe gar keine Lust, mir jetzt irgendwelche Argumente anzuhören. Ich will, dass es einfach gemacht wird. So, ne? Und ich habe vielleicht auch gar keine Zeit, mich jetzt darüber mit dir zu beschäftigen. Ich habe einfach jetzt diese Ansage gemacht und ich will, dass das erreicht wird. Was passiert da auf der psychologischen Ebene in mir, wenn ich da so in Widerstand gehe, wenn diese Reaktion kommt?
Naja, erst einmal bist du ja mit einem Bild reingegangen, was sich in der Realität nicht bestätigt. Also du hast gedacht, okay, die Mitarbeiterin kann diesen Job erfüllen und die sagt dann, nee, kann ich nicht. Und das Schlimme, was dann obendrauf kommt, sie sagt dir auch noch, ich kann das nicht, weil du mir vorher schon ganz, ganz viele andere Aufträge gegeben hast. Also, oder weil du meinen Urlaub genehmigt hast. Also sie spielt den Ball doppelt zurück. Sie sagt also, dein Bild der Realität ist nicht richtig, ist nicht stimmig. Und zwar, weil du diese Entscheidung getroffen hast. Und ich glaube, das ist das, was als Führungskraft gerade im Alltagsstress gar nicht so einfach zu überwinden ist. Also ich bekomme ja echt zwei Schläge auf einmal. Und obendrauf kommt dann auch noch, die Mitarbeiterin hat ja alles richtig gemacht. Die hat nicht nur, schlimmer wäre gewesen, sie sagt, ja, okay. Und nach einer Woche ist der Auftrag nicht abgearbeitet. Und sie sagt, ja, sorry, habe ich nicht geschafft, weil. Das wäre doof. Sie hat ja sogar gesagt, also vorgreifend gesagt, ich werde das nicht erledigen können, weil ich brauche entweder eine andere Priorisierung oder ich habe Urlaub oder übrigens deine Entscheidung haben mir vorher was anderes gesagt. Also das heißt, als Führungskraft sind solche kleinen Alltagssituationen ganz schön aufreibend, weil wir den präfrontalen Kortex wieder brauchen, sehr viel Energie investieren müssen, sehr viel reflektieren müssen, um das Ganze umzuarbeiten und dann wieder handlungsfähig zu werden. Und diese wenigen Sekunden, aber auch diesen Aufwand, lohnt es sich zu machen, weil ansonsten stehen wir hier vor einem Beginn eines echt ungünstigen Konflikts. Also ich sag mal, ich stricke jetzt mal die Situation, wie sie nicht verlaufen sollte. Die Führungskraft sagt, mach das bitte bis nächste Woche. Der Mitarbeiter sagt, kann ich nicht, weil du hast mir den Auftrag gegeben, den Auftrag gegeben, den Auftrag gegeben und dann habe ich Urlaub, übrigens auch deine Entscheidung. Die Führungskraft reagiert mit, ist mir egal, mach das trotzdem.
Ja, genau, sowas gibt es.
Genau. Und was passiert jetzt bei dem Mitarbeiter? Der Mitarbeiter sagt, ey, ich mache den ganzen Tag, was du sagst und ich reiche meinen Urlaub ein und du genehmigst den. Dann sagst du, dann erwartest du für mir eine Leistung, die nicht leistbar ist, die also gar nicht möglich ist. Es funktioniert nicht. Ich gebe dir sogar ein Feedback dazu. Ich sage sogar, dass das nicht funktionieren kann. Übrigens, das wäre der Job der Mitarbeitenden oder des Mitarbeitenden zu sagen, aber ich kann dir anbieten das. Ja, oder so also einen Lösungsvorschlag schon mal zu blicken. Weil das ist eine Perspektive, die Führungskraft nicht hat. Also gute Mitarbeitende bringen schon gleich einen Lösungsvorschlag mit rein, weil sie aus ihrer Perspektive das besser bewerten können. Das hat bis jetzt in diesem Beispiel nicht passiert. Aber ich habe dich darauf hingewiesen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Und du sagst, ist mir egal, mach es irgendwie möglich. Also massiver Frust und massiv nicht gesehen werden. Ignoranz, Intoleranz. Da passiert bei den Mitarbeitenden in der Situation sehr viel Ungünstiges und bei der Führungskraft ja auch, weil die Führungskraft steht ja immer noch damit, die Realität passt nicht zu meinen Erwartungen und ich bin schuld daran, dass Dinge nicht funktionieren. Der kann jetzt nur hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Und ja, der verschließt die Augen davor, vor dem, was tatsächlich auf der mitarbeitenden Ebene passiert.
Ja, aber genau diese Formulierung, ist mir egal, mach trotzdem. Das ist ja, also das ist jetzt schon dann ein Extremverhalten, aber auch schon erlebt und auch gar nicht so selten. Was wäre denn in dieser Akutsituation, gibt es da sozusagen ein Notfallplan, den man sich antrainieren kann oder den man jetzt aus dieser Folge vielleicht auch direkt mitnehmen kann, wenn man dazu neigt? Ich meine, das sind ja auch im Endeffekt Stress-Überlastungsphänomene, ja? Wenn man in so einer, wenn man als Führungskraft sich so verhält oder wenn es überhaupt zu dieser Art von Druck dann kommt. Aber gibt es sowas wie einen Notfallplan, den man dann, auf den man zurückgreifen kann?
Welche Entscheidungen müssen in Sekunden getroffen werden?
Gut, das ist natürlich, also...
Kaum, oder? Also eine, kaum.
Ja, gute Frage, ja.
Also kaum Entscheidungen bedarf es, also es gibt kaum Entscheidungen, die den Anspruch haben, innerhalb von Sekunden getroffen zu werden. Also selbst bei der Bundeswehr nicht. Also, ne, okay, wenn wir auf der Schießbahn üben, ne, dann geht es wirklich darum, in Sekundenbruchteilen zu sagen, wir gehen links rum, rechts rum, was auch immer. Aber selbst da habe ich 3 Sekunden Zeit, mir zu überlegen, was mache ich, mir einen sauberen Plan zu machen und dann die Entscheidung zu kommunizieren. Und in diesen Situationen glauben wir, weil unsere Sicherheit bedroht ist, weil wir diese Realitätskonflikte haben, das Gehirn ist im absoluten Notzustand und wir glauben, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, sofort. Weil ansonsten ist meine Reputation angegriffen, meine Autorität, meine Führungsposition und die Mitarbeiterin wird sich auflehnen. Das sind so Konstrukte, die das Gehirn dann strickt. Ist aber gar nicht der Fall. Sondern ich kann in diesen Momenten mich dazu entscheiden, keine Entscheidung zu treffen. Und einfach mal mir Zeit nehmen, eine Entscheidung zu treffen, die dann auch funktioniert, die deckungsgleich mit der Realität auf der Mitarbeitenden-Ebene ist. Und es lohnt sich massiv, weil diese, sei es Minuten, sei es vielleicht auch Stunden, die ich da ins Land gehen lasse, zahlen sich aus, weil ich nämlich einen Plan stricke, der funktionieren kann. Und wenn ich also in solchen Situationen bin, leg dir irgendein Wort raussuchen, irgendeine Abfolge raussuchen, vielleicht auch was ein bisschen witzig ist oder was man persönlich als witzig empfindet. Ich gebe mal ein paar Beispiele, wenn man in Verhandlungen ist und jemand haut eine unfassbar freche, dreiste Forderung raus. Man kann natürlich einatmen, ausatmen, okay, ja, das funktioniert. Man kann sich aber auch innerlich einfach sagen, das ist schwierig. Also da schmunzelt man dann so ein bisschen, du schmunzelst auch schon, also weil das relativiert das alles so und bringt das irgendwie auf ein Arbeitsniveau. Ich habe auch innerhalb der Bundeswehr mal eine Phase gehabt, wo es, also in Corona, wo es sehr schwierig war. Da habe ich mir auch ein Wort zusammengelegt. Es bleibt spannend, habe ich gesagt. Weil einfach jeden Tag Forderungen von Personal kamen. Also wir waren damals in einer Unterstützungsleistung und also die haben Massen an Soldaten angefragt für Corona-Testungen in Altenheimen und all sowas. Und also es war ein riesen Durcheinander und dann die Vorschriften, die täglich neu dazu kamen. Und ich habe dann irgendwie immer gesagt, es bleibt spannend. Und dann war ich wieder denkfähig, weil es war so ein bisschen so, ey, das Chaos ist da, aber ne, also irgendwas raussuchen, irgendwas finden, wo man sagt, ah ja, das gibt mir ein paar Sekunden Bedenkzeit, das drückt mal kurz auf Pause. Ich kann mal innerlich bis 3 zählen oder so, um diesen Stressmoment abzufangen und um diese Gefahr mal ein bisschen von sich wegzuschieben, um wieder ins Denken reinzukommen. Und in der Situation mit den Mitarbeitenden, die wir jetzt gerade auf dem Tisch haben, ja, kann ich nicht. Und weil da und da und da liefert ganz, ganz viele Gründe. Schwierig. Okay. Und dann kann ich mich ja auch zurückziehen und kann sagen, naja, okay. Sag mir mal, was du gerade auf dem... Also schreib mir eine Mail. Was hast du gerade auf dem Tisch? Hast du eine Priorisierung davon? An welchen Daten, welche Kapazitäten hast du noch? Und dann entscheide ich in 10 Minuten, gebe ich dir eine Rückmeldung, was davon wichtig ist und was nicht. Und das heißt, du kriegst das alles ohne das Menschliche, kriegst du es auf dem Tisch, kriegst da eine Tabelle oder was auch immer. Das kostet den Mitarbeiter jetzt auch keine 3 Stunden, seine 15 Aufgaben mal aufzuzählen. Also es ist alles, bleibt im Rahmen, aber es liefert dir die Grundlage für eine gute, nachvollziehbare Entscheidung, die du dann auch wieder gut und nachvollziehbar kommunizieren kannst. Du kannst sagen, pass auf, bis nächste Woche, da sind die Deadlines, was weiß ich, wir priorisieren jetzt um. Du kannst ja sogar sagen, Entschuldigung, dass wir jetzt nochmal alles umwerfen. Kann man machen, je nachdem, wie man führt. Aber dass der dann wieder sauber aufgegliedert hat, was ist jetzt gerade wichtig und was nicht, und dann weiterarbeiten kann.
Das heißt, eine gute Entscheidung kann es sein, kurzfristig nicht zu entscheiden, beziehungsweise das zu vertagen, nötige Informationen einholen, durchatmen, innerlich vielleicht mit einem humorvollen Schmunzeln, sich distanzieren von dieser kurzfristigen Emotion und dann entscheiden. Also das ist das ist ja etwas, was man trainieren kann, also oder trainieren sollte, deiner Meinung nach?
Ja, vor allem, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als eine Führungskraft, die Dinge erzählt, die nicht zur Realität passen. Und zu sagen, doch, das wird jetzt gemacht, oder sich da in so ein Streitgespräch ziehen zu lassen, das ist sehr, sehr ungünstig. Und eine Klarheit zu liefern, das ist das A und O, Klarheit zu liefern, und einfach zu sagen, okay, alles klar, ich entscheide das jetzt nicht, ich komme in 5 Minuten, in 10 Minuten, morgen auf dich zu, und dann gibt's eine Entscheidung, ob das gemacht wird, wer das macht, was auch immer. Also auch das zu kommunizieren, ich ziehe mich jetzt mal zurück, denk drüber nach, hol mir die Informationen, die ich brauche, und dann kriegst du ein Feedback. Das wirkt reif, das wirkt auch Sicherheit, also oder bringt Sicherheit und Klarheit zu dem Mitarbeiter, weil der sagt, okay, ich werde hier gehört, der versucht auf meine Ebene zu denken, der nimmt sich jetzt die Zeit, darüber nachzudenken, was meine nächsten Schritte, also das ist wirklich das A und O, ja.
Ganz spannend, weil das Thema oder der Begriff Entscheidungsfähigkeit, ne, also jetzt speziell auch bei uns im Job, ne, in der Personalberatung und auch ganz speziell im Executive Search, da ist ja ganz oft, ne, wichtige Eigenschaften, nach denen wir Ausschau halten, sind Entscheidungsfähigkeit, ne, oder Macherpersönlichkeit. Und das ist ja so dann genau die Frage, was man damit oder was man darunter versteht, ne? Ist Entscheidungsfähigkeit eben dieses innerhalb von einer Sekunde, bam, jetzt wird so und so gemacht, oder ist Entscheidungsfähigkeit, so wie du es jetzt gerade skizziert hast, du hast es auch die reifere Form genannt, und das finde ich ganz spannend, da auch mal dann drüber nachzudenken, was man denn genau meint, ne, mit was ist, woran erkenne ich einen Menschen, der wirklich gut entscheidungsfähig ist? Ist es der sich vielleicht erstmal distanziert und nach 10 Minuten oder nach 3 Stunden mit einer finalen Entscheidung kommt, oder ist es der auf den Tisch haut und sagt, so wird's gemacht und komm her, direkt nächstes Problem. Also eine gute Frage, finde ich, ne? Sich da mal selber zu fragen, woran erkenne ich denn einen Macher oder eine Macherin, und was ist Entscheidungsfähigkeit? Ganz spannend.
Ja, vor allem, weil man ja auch erst im Nachhinein wirklich bewerten kann, ob eine Entscheidung zielführend war oder nicht. Also jemand, der schnell Entscheidungen trifft, steht auf einem ganz anderen Blatt, ob die Entscheidungen, die er trifft, gut sind. Und jemand, der langsam Entscheidungen trifft, hey, der kann genauso Fehler machen, aber also woran misst man das? An Geschwindigkeit oder an Qualität, beziehungsweise an Zielerreichung? Qualität finde ich schwierig bei Entscheidungen. Also was ist zielführend, was nicht? Was funktioniert am Ende des Tages? Ja,
ganz spannend. Genau, und wenn wir ja schon beim Thema Entscheidungsfähigkeit sind und beim Thema gute Entscheidungen, jetzt haben wir ja eben allgemein oder eher allgemein über das Thema irrationale Verhaltensweisen gesprochen, beziehungsweise, ne, dass jeder erstmal für sich selbst logisch handelt, aber von außen ist das nochmal was anderes. Bei Entscheidungen, die getroffen werden, gerade, sag ich mal, ne, Entscheidungen auf Führungsebene, sind ja Entscheidungen, die jetzt auch nicht unbedingt immer von jeder Person auf den ersten Blick als logisch, sinnvoll, rational wahrgenommen werden. Woran erkennt man denn, ob eine Entscheidung in dem Sinne von eben nur auf den ersten Blick irrational ist, weil ich da Recht haben will und meine eigenen Interessen irgendwie davon berührt sind? Und woran erkennt man, dass eine Entscheidung wirklich schlecht und falsch ist? Also was ist da sozusagen ein Unterscheidungskriterium?
Ich habe irgendwann in der Bundeswehrzeit angefangen, genau das sehr, sehr klar zu machen. Also welche Entscheidungen sind gut und welche nicht. Und ich glaube, das Kriterium, was man anlegen sollte, ist, es macht es unfassbar einfach, wenn ich den Entscheider oder den Qualitätsmesser nach außen bringe. Nämlich, worauf kommt es jetzt wirklich an? Ich mal ein Bild, wenn wir auf der Schießbahn sind. Also jetzt ein Übungsplatz, jetzt nicht nur so ganz statisch, sondern wirklich ein Übungsplatz, wo die Lagen sehr komplex sind, wo auch die Auswertung sehr komplex ist. Da kommen sehr schnell Diskussionen auf. Wenn ich jetzt als Leitender dann ein Feedback gebe und sage, okay, das war gut, das war schlecht, dann heißt es, ja, aber das haben wir gemacht deshalb. Und ja, aber wieso? Wir konnten doch da besonders gut arbeiten, was auch immer. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ey, ich weiß gar nicht, warum ihr mit mir diskutiert. Denkt mal aus Feindsicht. stellt euch mal vor, ihr steht jetzt da, wo die, ne, da klappen so Scheiben hoch und da muss man da schießen und dann muss man aber auch darauf achten, dass man nicht in der Schusslinie von den Scheiben ist, ne, also Deckung suchen und so weiter. Überlegt euch mal, wo ihr gestanden habt und was die da vorne gesehen haben. Da muss ich euch nicht sagen, was ihr falsch gemacht habt. Ihr seht es selber. Also, worauf kommt es an? Wer entscheidet, ob das, was ich tue, sinnvoll ist oder nicht? Und übertragen auf ein Unternehmen. Wer entscheidet, ob das, was ich mache, gut ist oder nicht? Ja, am Ende irgendwelche Zahlen. Das kann man natürlich auch recht komplex organisieren mit OKRs und KPIs. Man kann es aber auch für den Alltag relativ einfach halten. Was bringt uns gerade voran? Und ist die Excel-Tabelle, die ich jetzt farblich schick und übersichtlich mache, bringt uns das tatsächlich voran? Oder ist es einfach, das Ganze clean zu halten und den nächsten Schritt damit zu gehen? Also die Messbarkeit lässt sich meistens sehr, sehr weit runterbrechen. Wichtig ist dann natürlich, dass ich weiß, was ist überhaupt unser Ziel? Wenn ich das Ziel nicht formuliert habe, also wenn ich so eine Grundwertehaltung gar nicht formuliert habe, dann sind wir noch ein bisschen weiter zurück. Ne? Dann müssen wir wirklich mal gucken, weil das würde bedeuten, dass das Unternehmen oder zumindest bestimmte Ebenen nicht wissen, wo es überhaupt hingehen soll. Was ist überhaupt, woran wird unser Erfolg gemessen? Mhm. Wenn ich weiß, woran der Erfolg gemessen wird, dann ist es relativ einfach zu sagen, es war eine gute Entscheidung oder nicht, weil hat sie auf den Erfolg eingezahlt oder nicht?
Ja, spannend. Das heißt also, die Grundlage von überhaupt von einer objektiven oder weitestgehend objektiven Erfolgsmessung beziehungsweise ein Kriterium, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war oder zielführend oder nicht, die Grundlage dafür ist eben, dass man ein übergeordnetes Ziel formuliert hat, das quasi den Rahmen bietet. Ne? Also ich meine, wenn man das jetzt mal auf die freie Wirtschaft überträgt, im Endeffekt, das müssen alle irgendwie ihr Geld verdienen mit der Dienstleistung, mit dem Produkt so und mit irgendwelchen Kunden oder Auftraggebern. Und da lässt sich ja dann ne, der Feind aus dem Beispiel jetzt von der Bundeswehr, ne, der hochklappt, das könnten ja dann beispielsweise Kunden sein, die einen Auftrag unterschreiben oder ein Produkt kaufen. Ne, so. Und wenn sie es nicht kaufen, dann war die Maßnahme offenbar nicht zielführend, egal wie toll man sie fand oder wie toll man intern darüber diskutiert hat. So, ne, aber dann ist natürlich das übergeordnete Ziel, wir wollen in diesem Kundensegment so und so viel Marktabdeckung erreichen oder wir wollen so und so viel Umsatz machen dieses Jahr. Und das ist natürlich dann die übergeordnete Führungsaufgabe, ne, diesen Rahmen zu stecken, anhand dessen man dann auch die Kriterien ziehen kann. Aus deiner Beobachtung, ist das denn oft, also mangelt es denn oft eher am großen Rahmen oder mangelt es an der Ableitung der objektiven Kriterien?
Ich glaube, der große Rahmen ist klar, häufig, weil die Führungsebenen häufig verstanden haben, worum es geht, worauf es ankommt. Nur das Runterbrechen dieser Rahmenbedingungen, das ist echt schwierig für viele. Und das führt dazu, dass Mitarbeiter nicht wissen, woran sie sind, nicht wissen, wohin sie sollen und dann keine klare Priorisierung haben. Wenn ich in die Führungstheorie reingehe, dann sind nahezu alle Führungstheorien, wie man am besten führen soll, sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Und es beginnt immer damit, dass ich mir als Führungskraft im Klaren darüber bin, warum ich etwas mache, welches Problem ich löse, warum existiert das Unternehmen, warum existiert meine Abteilung, warum machen meine Mitarbeiter den Job, den sie machen. Wenn ich das weiß, dann habe ich schon eine ganze, ganze Menge Klarheit. Weil aus dem Warum purzelt fast schon selbsterklärend heraus, was ich tun muss, um dieses Problem zu bearbeiten. Aber dieses Warum wird meistens auf Management-Ebene bezeichnet, also irgendwie ausgesprochen, sei es Wachstum, sei es Standortsicherheit, sei es, also irgendein Warum gibt es. Und auf der Management-Ebene ist dann auch klar, was wird gemacht und wie wird's gemacht. Aber die Führungskräfte brechen das selten runter auf ihre eigenen Abteilungen, auf ihre eigenen Ebenen. Und da ist dann der Bruch. Da komme ich also mit dem Warum aus der Management-Ebene und übertrage das auf die Mitarbeiter. Das heißt, ich komme bei den Mitarbeitern an mit Standortsicherheit und viel Wachstum oder was auch immer. Und der Mitarbeiter denkt, ja, okay, ich habe aber hier 10 potenzielle Kunden. Was hat das jetzt mit der Standortsicherheit zu tun? Da fehlt eine Verbindung. Klar, ne, man kann sich das erdenken, aber dieser Denkprozess im Alltag, jeden Tag, bei jeder Entscheidung, ist viel zu viel. Das muss runtergebrochen werden und das ist die Fähigkeit, die viele nicht ausreichend trainieren, weil man wird einfach besser mit der Zeit. diese übergeordneten Ziele runterzubrechen auf das, was ich jetzt wirklich mit meinem Team erreichen muss, um mein Warum zu bedienen. Und das heißt, ich muss halt auch ganz viel rauswerfen aus dem Management-Denken.
Genau, du bist jetzt schon da auf, oder was braucht es denn, um das, wir reden da ja auch ganz viel von mittlerer Führungsebene im Grunde genommen, würde ich mal sagen, ne? Also was braucht es denn, um sag ich jetzt mal, so die große Management-Zielrichtung runterzubrechen ins Tagesgeschäft, in die ganzen Teilerfolge, in die ganzen Teilprojekte?
Ja, man spricht immer von Systemverständnis. Das ist so ein großes Wort irgendwie. Also ich glaube, es bedarf den Mut, Lücken zu lassen oder Dinge rauszuwerfen. Weil nicht alles, was das Management denkt, ist für alle Abteilungen gleich relevant. Sondern nur gewisse Teile, also die, ne, das ist ja, ich hab unten 10 Abteilungen und die Management sind aber nicht 10 Abteilungen, sondern eine. Das heißt, die denken umfassend und darunter sind dann kleinere Dinge, die sich dann etwas daraus pflücken müssen. Die können ja nicht alles, also nicht, es kann nicht jeder alles machen, sondern ne, in jeder Abteilung gibt es einen Job, also ein Hauptziel. Und da bedarf es Mut zu sagen, okay, das betrifft uns gar nicht. Aber das betrifft uns schon und das ist unsere wesentliche Leistung, die wir erbringen müssen, damit wir unseren Beitrag hier leisten.
Das bringt mich gerade auf eine Idee, oder die jetzt, sag ich mal, fußt auf eine Beobachtung, die ich seit vielen Jahren jetzt schon mache. Und zwar, ne, wir sind ja ganz stark im Bereich Architektur, Ingenieurwesen, also Ingenieurbüros auch und Baufirmen. Und jetzt ganz speziell merke ich das bei Architekturbüros und Ingenieurbüros, dass da sind so ganz typische Karrierewege. Das ist sozusagen der Fachingenieur, der dann irgendwann Projektingenieur ist, Projektleiter und dann befördert wird, beziehungsweise teilweise sind es ja dann auch Gründungen von 1, 2, 3 Leuten, die dann hochskalieren auf 20, 30, 50 Leute. Und meine Beobachtung ist, dass es da ganz oft Fachexperten gibt, die im Endeffekt aus einer hochskalierten Projektleitung heraus eine Firma aufgebaut haben oder ein Büro vergrößert haben. So, und ich meine da zu beobachten, dass dieser systemische Gesamtblick oft gar nicht so trainiert oder ausgeprägt ist, sondern dass Management oder Geschäftsführung aus einer stark operativen Brille, aus einem Teilfokus heraus gemacht wird und wir da ein Phänomen haben, was sozusagen das Gegenteil ist von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also, dass wir nicht haben, dass ein generalistisches Management ungefiltert runtergebrochen wird in jede Teilabteilung, also in jeden operativen Fachbereich, sondern dass ein Fachbereich, also quasi die genuine Dienstleistung, also sagen wir mal so das Fachingenieurdenken oder die Architekturleistung, die wird in Geschäftsführungsebene hochgespült oder hochgetragen und bleibt aber sozusagen da drin und sowas wie Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Strategie, Marketing, das taucht gar nicht auf, weil es nie da war, so gesehen. Mhm. Ne? Und dass wir dann da eine verkürzte, zwar sehr fokussierte, aber eben zu fokussierte Geschäftsführung haben. Wie lässt sich, also hast du dazu Gedanken oder kannst du das in irgendeiner Form aus deiner Perspektive bestätigen, dieses Phänomen?
Also erstmal müsste man das natürlich strukturell angehen, ganz klar. Wenn die Möglichkeit nicht besteht, das strukturell anzugehen, also wirklich zu sagen, okay, wir bauen halt die Geschäftsführung neu auf oder anders auf. Wenn das nicht möglich ist, weil so, ne, das ist ja das Naheliegendste, dann kann ich nur eine Sache sagen. Es ist beruhigend und beunruhigend gleichzeitig. Führung lernt man nur durch Fehler. Nur durch Fehler machen wird die Führung reicher und erfahrener. Wenn ich keine Fehler mache, dann läuft der Laden, ja. Dann lerne ich nichts. Also, wenn ich ein Team habe, was funktioniert, dann werde ich da als Führungskraft relativ wenig wachsen. Wenn ich ein Team habe, was extrem schwierig ist, extrem zweifelnd, unterschiedlich, dann habe ich da noch Fachexpertise drin, die vielleicht auch sehr starr denkt. Dann lerne ich als Führungskraft wirklich führen. Und das Ganze auf der Management-Ebene gedacht, leider genau das Gleiche, aber es kostet halt mehr Geld. Also ja. Wenn ich, ne, und entweder kostet es mich Geld im operativen Geschäft Oder es kostet mich Geld, weil ich mir externe Berater ranholen muss, die das Ganze begleiten, die dann, ich sag mal, den geschäftlichen Verlust oder die Opportunitätskosten vielleicht ein bisschen schmälern, aber solche Leute kosten halt auch Geld. Mhm. So oder so, es kostet in irgendeiner Form, kostet es mich wert, Geld, weil Fehler müssen gemacht werden, um die Erfahrung aufzubauen. Oder ich muss mir Leute ranholen, die mir zeigen, wie auch die kleineren Fehler vielleicht schon frühzeitig abgefangen werden können, was ich dagegen tun kann, also ein bisschen proaktiver zu sein. Mhm. Beruhigend ist das Ganze, dass man es nicht anders lernen kann. Also niemand kommt als geborene Führungskraft auf die Welt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und dazu auch noch eine zweite Beobachtung, die das noch ein bisschen verschärft, das Ganze, diese Herausforderung, dass in den letzten Jahren ja die Anzahl der Herausforderungen ja sich ja summiert hat. Also ne, wenn man sich mal anguckt, also jetzt speziell so in der Branche, die ich jetzt so überblicken kann einigermaßen, also jetzt im Bau- und Planungsbereich, da haben wir ja einmal ne, Thema Nachhaltigkeitsanforderungen, wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema Fachkräftemangel beziehungsweise auch Generationenkonflikt, ne, Nachwuchs kommt nicht mehr so nach oder hat einfach ganz andere Vorstellungen. Dann haben wir das Thema Wirtschaftskrise insgesamt, also eine sinkende Nachfrage im Hochbau beispielsweise, dann gleichzeitig aber auch eine enorm überlastete Infrastruktur, wo der Druck dann auf der anderen Seite so hoch ist, dass man kaum noch hinterherkommt. Also dass da auch so viel Druck auf dem Kessel ist, dass das Nachdenken und Reflektieren wirklich eine Überforderung oft ist. Das heißt, die Herausforderungen steigen und die Fähigkeiten oder beziehungsweise die Ressourcen zur Reflexion sinken auch so, ne? Das ist halt eine ungünstige Kombination, würde ich mal sagen. Positiv ausgedrückt, das Lernfeld ist auch riesengroß. Also da gibt es viele Lernerfahrungen zu machen. Ich beobachte in diesem Spannungsfeld einige, gerade auch Geschäftsführende, die wirklich in einer Art von, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber so Paralyse vielleicht verfallen. Also ich hatte schon Gespräche, wo dann wirklich Geschäftsführer gesagt haben, mit einer Personalverantwortung von 50 Leuten und mehr, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, was wir tun können. So, ne? Also ich bin gerade wirklich mit meinem Latein am Ende. Und ich habe auch mal einen gehört, der hat gesagt, ich treffe gar keine Entscheidung mehr jetzt. Also ich warte erstmal ab, bis sich die Lage wieder klärt. So, ne? Das geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, was du eben meintest, dass man vielleicht dann erstmal einen Gang zurückschaltet oder sich zurücknimmt. Wann ist es denn aber noch ein gesundes Distanzieren und sich zurücknehmen und wann ist es wirklich sowas wie Unfähigkeit, strategische Entscheidungen zu treffen oder Investitionen zu tätigen oder ins Lernen zu gehen? Also woran merkt man das, ob man in einer gesunden Distanzierung ist oder wann ist man paralysiert?
Also von innen heraus lässt sich das relativ leicht sagen. Also wenn es mich betrifft, dann kann ich das relativ schnell herausfinden. Wenn deine Frage jetzt reingeht, wie merke ich das bei anderen, müssen wir nochmal ganz gesondert drauf schauen. Mhm. Ich fand es spannend, dass du gesagt hast, Paralyse, weil genau Paralyse oder ist eine Reaktion auf eine hochstressige, also eine lebensbedrohende Situation. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, also sobald der Körper oder sobald der Organismus eine lebensbedrohliche Gefahr realisiert, gibt es vier Reaktionen. Das ist Fight, Flight, Freeze und die vierte ist mir entfallen. Ist auch egal, es sind verschiedene Schulen. Also das heißt entweder Kampf, das heißt, das ist der Choleriker, oder Flucht, das ist derjenige, der wahrgenommen wird als der führt ja gar nicht, der verschwindet immer, wenn es hart wird. Oder eben Freeze, das ist dann der dem unterstellt wird, er ist überfordert und er weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und das ist die Stressreaktion. Das, was wir am Anfang besprochen haben, ist, was mache ich, um aus dieser Stresssituation rauszukommen? Mich kurz zurückziehen, einmal kurz durchzuatmen, mein Zauberwort zu sagen, ne, ah, schwierig oder es bleibt spannend oder 21, 22, 23 oder irgendwas anderes. Das ist der Moment, den ich brauche, um aus dieser Stressreaktion herauszukommen. Wenn ich das geschafft habe, kann ich wieder ins bewusste Denken kommen. Und das ist dann das, was ich eben meinte. Also als Betroffener ist es relativ leicht zu realisieren, bin ich in der Stressreaktion, weil ich merke ja, dass ich plötzlich gerade aggressiv werde, dass ich plötzlich gerade vermeidend werde oder dass ich gerade gar nichts mehr entscheiden kann oder will. mache ich warte ich diesen Moment ab, lasse es vielleicht auch 10 Minuten sein, in denen wirklich nichts passieren darf, also in denen ich auch keine Telefonate annehme oder arbeite, und gehe dann wieder ins bewusste Denken, dann bin ich nicht mehr in dieser Stressreaktion, sondern komme ins bewusste Planen, ins bewusste Denken. Ich guck mal, okay, ich bin jetzt also gerade maßlos überfordert, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ich könnte entweder kündigen, jemand anderes einstellen, ausprobieren weiterhin oder mir irgendwie Hilfe suchen, mir einen externen Berater holen. Und das müssen ja dann nicht immer gleich Aufträge sein, also oder Menschen, also Berater sein, die 100.000 Euro, ich muss mir ja nicht direkt KPMG oder PwC ins Haus holen. Es reicht vielleicht auch einfach jemand, den ich als Sparringspartner nutzen kann, um mal diese Situation aufzubrechen, um mal genauer reinzuschauen, um eben diese Kapazitäten, die ich nicht mehr habe, verfügbar zu machen. Und das merke ich, glaube ich, relativ schnell, ob ich in der Stresssituation bin oder im bewusst Nachdenken und ich nehme mir mal kurz Zeit. Vielleicht ein Bild, was ich den Hörern mal mitgeben möchte. Früher, vor 400, 500 Jahren, als die großen Segelschiffe übers Meer gezogen sind, da war es absolut üblich, dass man den Kapitän extrem selten gesehen hat. Und es war sogar üblich, dass das Schiff abgelegt ist und man 3 Wochen lang den Kapitän nicht gesehen hat. Der war einfach weg. Er war fast wie nicht an Bord. Der hat sich zurückgezogen in seine Kabine da. Ich denke mal, dass da auch Bürokratie schon ein Thema war. Also der wird wahrscheinlich Briefe geschrieben haben, die Route geplant haben. Wenn es ein Handelsschiff war, da steckt wahrscheinlich auch eine ganze Menge Arbeit drin. Aber man hat den halt nicht gesehen. Und dann kam der irgendwann raus und dann musste der ja performen, weil das ist ja, und das ist schon eine hohe Erwartung, wenn man 3 Wochen auf dem Schiff zusammen ist und man sieht den nicht. Also der muss dann performen und der kann dann performen, weil er alles vorbereitet hat. Eine gute Führungskraft muss nicht immer verfügbar sein. Das ist schön, wenn sie es ist, aber sie muss es nicht. Eine gute Führungskraft muss aber dann Klarheit liefern, wenn sie da ist. Und das kann auch bedeuten, ich entscheide das nicht oder ich entscheide das später. Es kann aber auch sein, eben einfach nur ein bisschen Klarheit in dieses Wirrwarr zu bringen.
Das ist ganz schön. Ich kenne mehrere Firmen, wo es die Politik der offenen Tür gibt, wo auch die Geschäftsführung sagt, okay, bei uns ist die Tür immer offen, ihr könnt immer zu uns kommen. Ne? So, das ist ja das Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst, oder?
Naja, man muss sich halt mal überlegen, was hole ich mir damit ins Haus? Also welche Belastung hole ich mir und was habe ich davon? Klar, ist es total schön, wenn jeder aus der operativen Ebene zum Chef gehen kann. Das ist genau Politik der offenen Tür und das ist alles ganz nett und man kann ein bisschen mehr Nähe aufbauen. Aber welche Kosten entstehen dadurch, dass ständig meine Tür offen ist, dass ständig jemand reinkommen kann und mit kleinen Bränden zu mir reinkommt, die ich dann löschen muss. Es ist eine Kostenfrage. Also ich würde das gar nicht werten wollen, sondern man muss einfach nur bedenken, was kostet es und was bringt es mir. Auch das Zurückziehen hat einen hohen Preis. Also wenn ich als Führungskraft mich mal eine Woche lang nicht da bin, oder ne, also auch der Kapitän, der 3 Wochen lang nicht da ist, ob das so gut ist, weiß ich auch nicht. Also, aber wenn wir die Wertung rausnehmen und mal schauen, okay, was bringt es und was kostet es, und dann kann man das abwägen und kann sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal Freitag entweder nicht ansprechbar oder im Homeoffice und da treffe ich nur Entscheidungen oder da plane ich nur vor. Ich habe das auch teilweise gemacht, ich habe alle in den Urlaub geschickt, außer diejenigen, die an der Planung des nächsten Vorhabens beteiligt sind. Und dann haben wir uns wirklich 5 Tage lang nur mit dieser Planung auseinandergesetzt. Danach war das Ding wasserdicht. Alles andere war auf Stopp. Das geht oft in Unternehmen nicht so. Ne? Man kann ja nicht das operative Geschäft einfach mal abschließen, aber man kann die Ansprechbarkeit reduzieren und sagen, hey, wir sind jetzt gerade dabei, den Plan zu schaffen und wir wollen den gut machen und wir nehmen uns die Zeit dafür. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, sich die Zeit dafür zu nehmen.
Also in meinem Kopf übersetzt klingt das jetzt gerade so, wie es gibt dann die 2 Möglichkeiten. Entweder ich bin immer für dich da, als dein Chef, sag ich jetzt mal. Oder wenn ich für dich da bin, dann bin ich aber auch voll und ganz da und präsent und klar. So, ne? Also, ja. Und wenn ich immer für dich da bin, dann bin ich vielleicht aber auch gerade genervt oder nicht voll bei der Sache oder du erwischst mich einfach in einem falschen Moment, ja, und dann hast du die Erwartung, jetzt löst doch mein Problem und ich kann es aber gerade gar nicht, weil ich gerade gar nicht in der Lage dazu bin, so, ne, oder nicht eigentlich gar nicht fokussiert bin. So, ja. Das ist das, was du, glaube ich, meinst mit dem Preis, ne? Alles hat jeder Stil hat dann auch seinen Preis. Ja.
Ja, genau, also es ist also wirklich ohne die Wertung. Es liefert die Möglichkeit, dass jederzeit jeder zu mir kommen kann. In manchen Geschäftsbereichen, in manchen Zusammenhängen ist es einfach nicht anders möglich, als dass jemand gerade, ich bin gerade mal 5 Minuten im Haus, ich muss jetzt mal kurz mit dem Chef reden. Dann ist das halt die Uhrzeit, die es dann ist. Wenn ich dann anfange, meinetwegen Sprechzeiten zu etablieren oder so, dann kommt halt gar keiner mehr, weil die es einfach zeitlich nicht auf die Reihe kriegen können. Das ist, ne, das ist Preis-Kosten-Frage. Aber die andere Seite ist eben, welchen Effekt hat das Ganze, ja.
Hat aber ja nicht nur was mit Führungsstil und Persönlichkeit und so zu tun, sondern auch mit Strukturen und Prozessen, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jede kleinste Freigabe in der Geschäftsführung gemacht werden muss oder jede Softwarelizenzzugang in der Geschäftsführung gemacht werden muss oder jede Unterschrift getätigt oder jede Sachfrage, als, ne, wenn wir so Expertengeschäftsführungen haben, dann ist es ja strukturell bedingt, ne? So, dann ist es aber ja auch, dann haben wir ja eigentlich nicht nur die strategische Geschäftsführung, sondern da haben wir aber auch eine operative mitarbeitende Geschäftsführung. Wir haben eine Software- oder eine IT-administrative Geschäftsführung, die dann solche Aufgaben übernimmt. Das gibt's ja alles so, ne? Oder die den auch noch wirklich dann den Arbeitsrechner bestellt für die neuen Mitarbeitenden oder so. Also in kleineren Firmen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, sich dann da auf seine strategische Rolle zurückzuziehen, wenn man so operativ oder administrativ eingebunden ist, ne? Es gibt noch ein anderes Phänomen, was mir eben eingefallen ist, als du diese, ne, diese verschiedenen Stressverhaltensweisen aufgezeigt hast. Wie erklärt sich denn eine Führungskraft, die sich in operative Projektarbeit vertieft, verstärkt? Was ist das für eine Reaktion?
Ich glaube, dass viele Führungskräfte die Gefahr sehen oder sich nicht im Klaren darüber sind, dass das Führung auch ein Fach ist. Also wir haben das operative Fach, das nennen wir dann immer Fachlichkeit, das nennen wir Fachrichtung, und häufig wachsen ja das Führungskräfte aus dieser Fachrichtung dann auf und werden Führungskraft. Und der neue Job ist jetzt Führung. Und Führung lerne ich durch Fehler, durch Führung machen, durch, ne, Entscheidungen treffen und schauen, wie hat sich das entwickelt. Aber Führung lerne ich nicht, indem ich wieder zurück ins operative Geschäft gehe. Es gibt ja diesen Ausdruck Skin in the Game. Also, ne, auch viele Unternehmen haben ja den Anspruch, dass die Führungskräfte noch den eigentlichen Job machen, den sie führen. Das klingt immer ganz gut, weil man die Erwartung dann hat, die bleiben dann am Kunden, die verstehen noch, was da unten stattfindet. Aber das heißt, dass auch das Management schon nicht verstanden hat, dass Führung jetzt der neue Job ist. Als Führungskraft, ey, es tut mir leid, ihr braucht diesen Skin in the Game nicht mehr, weil euer Job ist jetzt, eine Umgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter gut arbeiten können. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich den Job noch machen muss.
Ja.
Es macht es eher schwer, weil es ein Aufwand an Stunden ist.
Mhm. Da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich eben meinte, mit, also zumindest so in unserer Zielbranche und den vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da sind eben selbst die Letztentscheider auf der Geschäftsführerebene, sind eben selber, hatten die ganze Zeit Skin in the Game und sind nie rausgekommen aus dem Operativen. Und das, was du gerade beschreibst, das beobachte ich häufig. Also ein Managementverständnis, was eben zu 100% Skin in the Game denkt, ja, und auch vorlebt. Und dann ist es natürlich auch klar, dass, also wie sollen da Führungskräfte entstehen, die sich als generisch Führungskraft verstehen, wenn das bis zur letztverantwortlichen Geschäftsführung totales Selbstverständnis ist, dass man eben Fachexperte ist, ne, und selber von heute auf morgen die Projektleitung übernehmen könnte, so, ne, oder sogar selber noch weiß, wer sind die wichtigsten Kunden und so weiter, und da inhaltlich immer noch mit im Spiel ist. Also das ist dann auch vielleicht ein historisch gewachsenes Problem oder sagen wir mal Phänomen, wenn man man kann das ja verschieden bewerten, aber ich glaube, das ist sehr verbreitet, zumindest mit den, also mit den meisten Büros und zumindest KMU-Firmen in der Baubranche.
Mhm. Ja. Ja, und auch da, also wer entscheidet, ob es gut oder schlecht ist, und am Ende des Tages muss man messen oder sich anschauen, ja. Kosten und Nutzen. Der Nutzen es liegt ja auch auf der Hand, ne? Also ich verstehe den Gedankengang ja zu sagen, ich will nicht, dass der die Verbindung, die Fühlung zur arbeitenden Ebene, nenne ich es jetzt mal, oder zur operativen Ebene verliert. Was ist der Nutzen davon? Was ist der wirkliche Nutzen davon? Ich weiß noch, was da unten abgeht. Das kann ich mir aber auch erzählen lassen. Ich bekomme Erfahrung auf einer Ebene, auf der ich eigentlich ja nicht mehr arbeite. Wo ist der Nutzen dahinter? Was sind die Kosten dahinter? Die sind massiv, weil er sich, genau wie du sagst, nicht auf seinen Führungsjob fokussieren kann. Weil er auch immer noch wieder in die Denkweise der operativen Ebene rutscht. Aber seine Denkweise muss jetzt sein, ich muss Ziele erfüllen, ich muss Umgebungen schaffen, ich muss Prozesse entwickeln, ich muss Projekte planen, die zuordnen, Erfahrung da sammeln, zu 100% da sein. Wenn ich dann immer wieder reinspringe in die operative Ebene und mit Kunden rede, das klingt immer schön, aber es raubt mir ja Zeit und Kapazität für meinen eigentlichen Job. Ja. Ein größeres Problem sehe ich eigentlich eher daran, wenn es finanziell nicht anders möglich ist. Also wenn Führungskräfte nicht nur Führungskraft sein können, weil man sich das nicht leisten kann quasi. Also der ersetzt quasi einen halben Mitarbeiter und ist dann halb Führungskraft. Das ist schwieriger einzufangen oder zu verändern, weil diese halbe Stelle wird ja gebraucht. Ich glaube, da muss ich schon, da muss mein Modell, was ich jetzt gerade meine, ne, Führungskraft ist Führungskraft, das muss schon sehr, sehr überperformen, damit ich mir, damit der Gewinn so viel höher ist, dass ich diese halbe Stelle neu besetzen kann.
Ja,
das ist, glaube ich, eher das Problem. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja, ne, die Schaffung von Overhead. Also jede Führungskraft muss natürlich das Ergebnis der Geführten um ein Vielfaches vergrößern, damit sich die eigene Stelle rechnet.
Ja.
Genau, und dann sind wir natürlich auch bei dem Thema eher Organisationsentwicklung. Also sobald eine Führungskraft oder sobald eine Führungsrolle angetreten ist, ist ja ein gewisses Wachstum oder eine gewisse Größe vorprogrammiert. Ne? Also das heißt, die Entscheidung für wirkliche Führungskräfte ist auch die Entscheidung für eine gewisse Unternehmensgröße und auch für ein gewisses Unternehmenswachstum. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der auch das gut erklärt. Also gerade wenn ich jetzt so an Architekturbüros und Ingenieurbüros denke, die fangen ja oft mit 3 Leuten an, dann werden es 10, dann sind es 15, auf einmal 20 und dann, ja gut, jetzt haben wir ein Großprojekt, jetzt stellen wir nochmal 5 Leute ein, dann sind wir 25 und irgendwann, ich hatte mal einen Kunden, die waren irgendwie 50 Leute, 3 Geschäftsführer, alles Architekten und die hatten keine mittlere Führungsebene. So, ne? Also das war, die waren fix und fertig. Also ich habe Monate gebraucht, um mit denen mal einen Termin zu bekommen. Mhm. Und nicht, weil die keine Lust hatten, sondern weil die gesagt haben, hey, wir müssen hier, ne, ich habe da auch letztens mal eine Solo-Podcast-Folge so gemacht zu der Anekdote. Und das ist, glaube ich, so historisch gewachsen, ne? Durch den Erfolg, durch den Projekterfolg, ohne aber Organisationsentwicklung wirklich zu denken und zu sagen, okay, wir müssen jetzt selber in die Führungsrolle gehen, wir müssen jetzt auch eine Führungsebene, sag ich mal, im mittleren Bereich einführen. Und das ist dann so ein Hamsterrad, ne, dass man sich selbst geschaffen hat und natürlich dann auch aus einem, ja, nie gelernten oder nie wirklich kultivierten Management-Verständnis heraus dann auch nicht nachjustiert wurde, ne?
Ja, ja.
Genau, ja. Ja, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ich würde aber gerne noch einen Punkt aufgreifen, wenn das für dich in Ordnung ist. Hm. Hast du noch kurz einen Moment?
Ja, na klar.
Und zwar, wir hatten auch in einem unserer letzten Gespräche, hattest du gesagt, ein typisches Führungsinstrument kann auch sein, dass man das Team zu einer höheren Performance bringt oder zusammenschweißt, indem man ein Feindbild schafft. Jetzt, das klingt vielleicht sehr naheliegend aus der Bundeswehr kommend. Ja, da hat man ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Feinden zu tun. Wenn man das jetzt übertragen will, oder ist das übertragbar in Unternehmen, in die freie Wirtschaft? Und wenn ja, sollte man das tun? Warum? Wo sind da auch vielleicht die Grenzen?
Es ist absolut kein reines Bundeswehrthema, sondern es findet sich unfassbar schnell auch in ganz normalen oder also in Branchen, in denen man das gar nicht erwarten würde. Ich hatte kürzlich eine Begleitung größerer Organisationen und reingegangen bin ich mit einer Führungsproblematik der direkten Vorgesetzten. Und wir haben, also waren sehr, sehr viele komplexe Konflikte innerhalb des Teams, zwischen Team und Führungskraft. Und wir haben das über mehrere Monate hinweg sehr gut aufgebaut und sehr gut abgearbeitet alles. Und es stellt sich heraus, dass sich der Konflikt jetzt, das Team ist völlig fein, die sind eine Gemeinschaft, die freuen sich jeden Tag zur Arbeit zu gehen, die arbeiten auch so schon in einem hochstressigen Kontext und die performen echt gut. Plus, dass sie sich alle wohlfühlen. Und auch die Führungskraft ist wieder mit im Boot. Also es ist, war sehr schön zu sehen. Und dann stellt sich aber heraus, es hat sich nur das Feindbild geändert. Naja, nicht nur, ne? Aber es hat sich zusätzlich noch das Feindbild geändert. Die haben plötzlich die nächsthöhere Ebene als Gegner. Man sieht das dann daran, dass da jede Entscheidung negativ wahrgenommen wird. Jede Kommunikation erstmal nicht wohlwollend, sondern negativ ausgelegt wird. Boah, dann hat er schon wieder das und das gesagt und führt ganz komisch und was weiß ich. Und habe ich zu dem Team gesagt, also schaut mal, was hier passiert. Ihr hattet vorher das Feindbild eurer eigenen Führungskraft. Jetzt habt ihr die wieder einbezogen. Jetzt seid ihr eine Gemeinschaft. Das ist total toll. Und ihr habt jetzt ein neues Feindbild. Und das Positive, ne? Also auch wieder Kosten Nutzen. Ich will nicht in Positiv und Negativ denken, sondern Kosten und Nutzen. Der Nutzen von einem gemeinsamen Feindbild ist, ich verstärke meine eigene Gemeinschaft. Ich sorge für eine ganz, ganz klare Richtung. Also ich brauche dann keine komplexen Zahlen mehr, sondern wir gegen die. Wir gegen die Führungskraft, wir gegen eine andere Gruppe, wir gegen den Kunden, ne? Also Sales-Bereich, da kann man manchmal so auch gegen den Kunden arbeiten, obwohl man den ja gewinnen will. Mhm. Also ein Gegnerbild ist immer ein Wir gegen die und das schweißt ungemein zusammen. Je nachdem, wen es zusammenschweißt, muss man bedenken, dass da auch Gefahr mit hinhängt. Ne? Also ich kann auch Abteilungen gegeneinander arbeiten lassen. Das bietet eine unfassbar starke Dynamik, was so wie so ein Wettkampfdenken ist das dann. Mhm. Die da drüben, ne, und wir sind die Besseren, ja, und dann wird da konkurriert. Das hat eine krasse Dynamik. Die Kosten, die dabei entstehen, sind aber, was passiert, wenn ich diese beiden Abteilungen wieder irgendwie zusammenarbeiten lassen muss? Wenn ein Projekt entsteht, wo Schnittstellen irgendwie notwendig werden, dann muss ich das Ganze wieder aufbrechen, muss ich das wieder aufräumen. Dann ist es nicht mehr wir gegen die, sondern es ist wir gemeinsam. Und jetzt? Ich habe den aber jetzt 3 Monate lang echt gehasst. So. Da war das mein Gegner. Jetzt plötzlich soll ich mit dem zusammenarbeiten. Schwierig. Also Kosten, Nutzen da ist tatsächlich dieses Wir gegen die. Auf Teamebene bietet ein Risiko. Bei der Führungskraft ist es ja ganz klar. Also ich habe dann also ein Team, was gegen mich arbeitet. Da muss ich sehr, sehr gut als Führungskraft sehr, sehr fest im Sattel sitzen, sehr klar kommunizieren können, damit überhaupt noch das gemacht wird, was ich brauche. Aber es liefert halt die Möglichkeit, alle wieder zusammenzuschweißen, alle wieder zusammen ins Boot zu holen.
Das heißt, ja, sorry.
Naja, erzähl.
Also das heißt, also manchmal entstehen ja dann Feindbilder aus einer Eigendynamik heraus. Mhm. Also wie zum Beispiel, wie du sagst, den kenne ich auch, dass dann so ein Sales-Team sagt, okay, der Kunde ist ja so dumm und wir sind uns ja alle einig, dass der Kunde dumm ist oder der Markt wird immer schlechter oder die anderen Wettbewerber, die sind ja auch alle, ne, die sind schlecht gegen, wir sind besser als die und wir sind gegen die, ne? Also das ist ja etwas, was auch ein Stück weit selbst aus einer Eigendynamik heraus entwickelt. Es kann aber ja natürlich auch herbeigeführt werden. Also wenn man jetzt als Führungskraft sagt, okay, wir stellen uns jetzt gegen die andere Abteilung auf, ja, so. Manchmal gibt es ja sogar auch interne Wettbewerbe oder also wo das wirklich dann auch so ein bisschen spielerisch, sage ich mal, herbeigeführt wird, dann ist es ja ein direktes Führungsinstrument, ne? Mhm. So. Würdest du da unterscheiden zwischen einem Feindbild, was sozusagen konstruiert, herbeigeführt, vielleicht sogar kontrolliert ist, wie so im internen Wettbewerb, und einem, was aus einer Eigendynamik heraus entstanden ist?
Also vom Effekt her würde ich das nicht unterscheiden. Es ist natürlich ein Unterschied, aber also wenn ich Führungskraft bin oder wäre, dann würde ich, egal ob es konstruiert ist, von mir ausgeht oder ob es aus dem Team passiert, versuchen die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil nur dann kann ich es beeinflussen. Wenn das Team sich also einen Gegner im Außen geholt hat, sei es ich oder sei es jemand anderes, dann sollte ich den Mut haben, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt, zu sagen, okay, bis hier und nicht weiter, ne? Also so, das irgendwie greifbar zu machen und kontrollierbar zu machen. Für mich ist dieses Feindbild eine Möglichkeit, um genau einen Effekt zu erzielen, nämlich Gemeinschaft zu erzwingen. Mhm. Es ist ein Aufzwingen, weil ich bringe das Team in eine Notsituation, bei der es einen Gegner gibt. Das ist jemand von außen, da müssen wir gegen angehen. Ja, es ist Müssen, es ist Not, es ist Gegner. Es ist aufgezwungene Gemeinschaft. Das kann ich nutzen, wenn nichts anderes funktioniert hat, wenn gar nichts mehr ging. Aber ich muss mir dann auch bewusst sein darüber, welche Kosten das verursacht. Nämlich, wir haben ganz viel Negativität im Team. Auch wenn die nach außen gebracht wird, aber die Negativität bleibt ja trotzdem im Team. Wir sind trotzdem gegen. Wir sind trotzdem, das ist kein kreatives, wir gehen voran, sondern es ist ein reaktives, wir gehen gegen an. Und das kann man als Impuls geben. Oder man kann es manchmal auch, ne, wenn es aus dem Team kommt, beobachten. Aber man sollte, um diese Kosten zu reduzieren, das Ganze auch irgendwie versuchen, irgendwann wieder einzufangen. Wenn ich merke, das Team ist total zerstritten, kann ich als Führungskraft mal einen Impuls setzen und mal einen Tag lang oder ein richtiges Arschloch sein und mal sagen, okay, jetzt reicht's mir, ne? Dann bin ich für einen Tag lang der Gegner, dann weiß ich, die schweißen sich wieder ein bisschen mehr zusammen und am nächsten Tag muss ich das dann aber auch wieder abmoderieren und sagen, jetzt haben wir uns einmal wieder geglättet, jetzt wollen wir mal wieder gemeinsam in eine Richtung gehen, um das Ganze wieder aufzuweichen. Damit ich diese Negativität, dieses Gegenangehen aus dem Team bekomme und wieder hingehe zu einem Hinzu, einem gemeinsamen Ziel, wo wieder kreativ gedacht wird, wo wieder systemübergreifend gedacht werden kann.
Also kann man sagen, da wo mit Feindbildern bewusst gearbeitet wird, ist es im Endeffekt ein Mittel, eine anderweitig nicht erkennbare Gemeinsamkeit oder nicht hergestellte Gemeinsamkeit zu kompensieren. Und wenn eine Einheit oder ein Team oder ein Unternehmen vor allem wegen eines Feindbildes funktioniert, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass es einfach nichts, ich sag jetzt mal, nichts Besseres gibt, was zusammenschweißt oder was motiviert.
Wahrscheinlich gibt es schon was Besseres, aber man hat sich nicht die Mühe gemacht, das zu finden. Mhm.
Dann was wäre denn zum Beispiel eine Alternative zu dem gemeinsamen Feindbild mit dem gleichen Effekt? Oder mit einem ähnlich guten Effekt?
Mit einem Effekt mit weniger Kosten wäre auf jeden Fall mal zu schauen, was verbindet uns gemeinsam. Und ein ganz simples Tool, wie war es noch, banal, aber nicht, also leicht umzusetzen, die Teamwerte entwickeln lassen. Und das muss kein Riesen-Event sein. Das muss kein Team-Workshop sein, der eine Woche geht oder so. Oder wie, ne? Man kann das wirklich ganz clean halten und einfach sagen, so, wir sammeln uns jetzt alle mal in einem Raum. Und die Führungskraft, entweder kann sie das schon oder sie liest es sich an oder man holt sich einen externen Berater ran, moderiert einmal an, was passieren soll. Nämlich gemeinsam die Werte finden, gemeinsam die Ziele finden, gemeinsam schauen, was verbindet uns alle. Das kann man in 3 Stunden, kann man das absolut schaffen. Daraus vielleicht eine Grafik entwickeln lassen oder irgendeine Zeichnung oder so. Und dann mal schauen, was passiert. Wichtig ist bei diesem Prozess, die Führungskraft sollte nicht im Raum sein.
Also wenn ich das heraus entstehen lassen.
Ja, genau. Also ich kann das als Führungskraft anmoderieren. Das ist nicht elegant, aber es ist machbar. Mhm. Und dann muss die Führungskraft aber verschwinden. Und dann kann das Team nämlich intern wirklich sagen, okay, was sind unsere Werte? Denn die Werte innerhalb des Teams werden definitiv anders sein als die Unternehmenswerte. Also zu 90% sind die sehr, sehr unterschiedlich. Die Unternehmenswerte sind Standortsicherheit oder meinetwegen Kundenzufriedenheit, wobei Kundenzufriedenheit einfach nur so vorgeschobenes Ding ist für Wachstum oder finanzielles Wachstum oder im Erfolg. Aber die Werte innerhalb des Teams können ganz andere sein. Sind es gemeinschaftliches Arbeiten oder wir ziehen unseren Wert aus der Zufriedenheit des Kunden, zu sagen, boah, wenn der mich morgens anruft und sagt, boah, deine Entscheidung hat mir was gebracht oder was auch immer, ne? Also die Zufriedenheit des Kunden hat da einen ganz anderen Stellenwert, es kann dann wieder auftauchen. Oder es kann dabei rauskommen, dass wir uns gegenseitig vertrauen. Also sorry, aber der Management-Ebene ist ja egal, ob man sich vertraut innerhalb des Teams. Sondern der Management-Ebene ist es wichtig, dass das Unternehmen vorankommt. Und das sind halt Werte, die innerhalb des Teams dann auftauchen können. Und dann stellt dieses Team diese Werte der Führungskraft vor. Man kann die Führungskraft das nochmal schick machen und dann einfach schauen, was passiert. Ja.
Ich glaube auch, ne, also ich würde jetzt nicht komplett damit d'accord gehen, dass es dem Management egal ist, zum Beispiel, wie das Team miteinander umgeht. Aber ich glaube, das kommt dann aber ein Ergebnis auf selber raus. Ich kann ja als Management sagen, ich möchte, dass ihr miteinander, dass ihr euch gut versteht, dass ihr euch vertraut und so weiter, dass ihr Spaß habt an der Arbeit. Das kann ich ja alles mir auf meine Werteliste draufschreiben. Das, ja, dadurch ist es aber noch lange nicht umgesetzt, ne? Und dadurch kommt es ja nicht, das ist nicht verankert dadurch, ne? Das ist halt der Unterschied, ne?
Genau. Also deshalb braucht man braucht die Zeit, aber man braucht jetzt nicht unfassbar viel Zeit. Mhm. Es macht einen großen Unterschied, ob ich das selber entwickelt habe und mir selber ausgedacht habe oder ob mir das aufindoktriniert wurde. Ja. Und dieser kleine Schritt, also bewegt eine ganze Menge. Wenn ich das selber aus mir entwickelt habe, habe ich das einmal durch den gesamten Denkprozess durchgezogen. In der Regel ist es auch so, dass sich diese Werte, die ein Team entwickelt, kaum voneinander unterscheiden. In der Benennung ja, aber so vom Charakter her ist es sehr ähnlich. Gemeinschaft, Zusammenhalt, Sicherheit, Offenheit, Ehrlichkeit. So, in dem Bereich bewegt sich das immer, weil was soll auch anderes rauskommen? Also Konkurrenz wird da vermutlich nicht rauskommen. Gibt vielleicht Teams, bei denen das so ist, die das cool finden, aber wahrscheinlich nicht. Du sagtest, dass die Management-Ebene schon Interesse daran hat, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Wenn das Unternehmen noch klein ist, wenn das Unternehmen noch sehr gründergeführt ist, kaufe ich denen das ab. Je größer das Unternehmen ist, desto eher würde ich sagen, warum haben die denn so ein Interesse daran, dass die Mitarbeiter sich gut verstehen? Weil da nämlich dieser Performance-Gedanke eher dann präsent wird. Weil Mitarbeiter, die sich gut verstehen, arbeiten gut miteinander, bringen eine bessere Leistung. Also das ist meistens da der Grund hinter dem Grund, je größer ein Unternehmen ist, ne, dass sich das dann ein bisschen wandelt.
Also dann wäre eher so der Unterschied, das Top-Management möchte ein harmonisches Team, weil dann die Stabilität höher ist und der Output höher. Und wenn ich aber Teammitglied bin, dann will ich das, weil ich einfach einen angenehmen, schönen Arbeitstag haben will. Ne? Das ist dann sozusagen, ich finde, das ist im Ergebnis gar nicht weit auseinander, aber es macht halt einen Unterschied, was die Primärmotivation ist, ne? Weshalb man das dann formuliert. Ja,
ja, genau. Und 100%. Genau. Deshalb lohnen sich diese paar Stunden, die man da investiert. Ja. Wie gesagt, in der Ausprägung ist es das Gleiche. Also die Wörter werden wahrscheinlich die gleichen sein oder sehr ähnlich sein. Ja. Aber die Beweggründe dahinter sind anders. Ja.
Und es macht den Unterschied, wer es sagt, ne? Also das, genau. Ja, super spannend. Wir haben mehrere Themenbereiche auch angesprochen. Wir haben das Thema, wie trifft man gute Entscheidungen? Was macht es mit dem eigenen, sag ich mal, wo entstehen Widerstände? Warum fällt es uns schwer, das Verhalten von anderen als logisch zu akzeptieren? Und wie gehen wir mit den eigenen Widerständen um? Jetzt sind wir noch zu dem Thema gekommen, welche Bedeutung hat ein Feindbild und gibt es da Alternativen dazu, um ein Gemeinsamkeitsgefühl herzustellen? Und ich hoffe, dass diese Aspekte für den einen oder die andere auch wertvoll waren und einen echten, ein Takeaway sein können. Wenn jetzt jemand sagt, nach dem Hören oder Anschauen dieser Folge, Mensch, ich fand das sehr spannend, was da Alex gesagt hat, vielleicht kann man mit dir mal zusammenarbeiten für die eigene Organisation, für die eigene Firma. Ich werde deine Kontaktdaten natürlich auch in die Shownotes schreiben, aber was wären denn so für dich die richtigen, Kunden oder Auftraggeber oder Partner, die mit dir zusammenarbeiten könnten?
Immer dann, wenn du das Gefühl hast, das Team funktioniert dir gar nicht mehr, also es ist wirklich alles verloren, dann kannst du mich anrufen. Natürlich auch viel, viel früher. Natürlich auch viel, viel früher. Aber wenn, also ich glaube, das, was uns von anderen Beratern und Coaches und Trainern wirklich unterscheidet, ist, dass wir einen großen Blumenstrauß oder einen großen Bauchladen an Themen haben, die möglich sind. Und zu meinem letzten Kunden habe ich auch gesagt, also da wollte die Personalabteilung dann eine Stundenaufstellung haben und wissen, was wir wann machen und wie viele Termine wir brauchen. Und da habe ich gesagt, also zu demjenigen, mit dem ich da verhandelt habe, das war nicht die Geschäftsleitung, habe ich irgendwann gesagt, also wir können diese Liste machen, aber am Ende des Tages löse ich dein Problem und ich mache das, was nötig ist. Und wenn das weniger Termine sind, als wir aufgeschrieben haben, ja, dann können wir uns alle freuen. Aber wenn es mehr Termine sind, als wir aufgeschrieben haben, dann ist das so. Und wenn da in der Liste steht, wir machen einen Teamworkshop und machen Teamgemeinschaftsbildung oder Wertefindung oder was auch immer. Aber ich erkenne innerhalb des Prozesses, dass wir hier gerade Organisationsentwicklung brauchen oder Prozessmanagement brauchen oder Prozessdenken brauchen oder Design Thinking brauchen, dann machen wir das. Also da, und ich glaube, das ist das, was diese wirklich systemische Aufstellung im Bereich Coaching, im Bereich Mediation, im Bereich Konfliktbearbeitung, die ganze psychologische Schiene, also auch mit Statistiken zu arbeiten. Also das ist das, was uns unterscheidet und was uns so anpassungsfähig macht. Im Grunde ist es halt wirklich, wenn du das Gefühl hast, ich komme hier mit dem Team nicht weiter. Der Manager, den du eben genannt hattest, der sagt, boah, ich treffe jetzt erstmal gar keine Entscheidung mehr, weil ich erstmal die Lage sich entwickeln muss. Das ist so ein Kunde, wo ich echt Spaß dran hätte und wirklich Interesse dran habe, weil ich glaube, von außen betrachtet findet man mit den Beteiligten viel, viel besser eine Lösung, als wenn die nur in ihrem eigenen Saft bleiben und nur versuchen, mit den Bekannten zu arbeiten.
Ja. Und wenn es Fälle gibt, wo auch Personalbedarfsthemen und eher, sag ich mal, so baubezogene Themen zusammentreffen, dann können wir auch gerne mal was Gemeinsames auf die Beine stellen. Auch das steht im Raum.
Würde mich sehr freuen.
Ja, absolut. Alex, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die spannenden Impulse. Und nochmal auf der Tonspur gesagt, Alexander Deppner von Mindshift Work. Wie gesagt, Kontaktdaten und weitere Infos in den Shownotes. Hiermit verabschieden wir uns oder verabschiede ich mich von der heutigen Tragwerte-Podcast-Folge. Zur Info, die nächsten beiden Wochen werden keine Folge erscheinen aufgrund des anstehenden Sommerurlaubs. Aber es gibt ja schon einige Folgen im Portfolio, die man sich gerne anhören kann. Und dann geht es in quasi 2 Wochen weiter. Und ja, bis dahin einen schönen Sommer und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis bald. Tschüss.